Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres humanistischen Magazins. Unter anderem berichten wir heute über das neue Gesetz zur Patientenverfügung und seine Folgen. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht jedoch das Schulfach humanistische Lebenskunde. Was ist das überhaupt? Wo liegen die Unterschiede zu anderen Schulfächern, wie zum Beispiel Ethik? Wie gestaltet sich der Unterricht in der Praxis?
An der humanistischen Grundschule in Fürth geht das erste Schuljahr zu Ende. Seit September wurden dort rund 35 Schüler in den Pflichtfächern Deutsch, Heimat und Sachkunde und Mathematik unterrichtet und auch in humanistischer Lebenskunde. Gelehrt werden Lebensregeln, die auf weltlich-humanistischen Traditionen beruhen, sowie Erkenntnisse über Natur und Gesellschaft. Den Schülern werden die Werte Verantwortung, Selbstbestimmung und Toleranz nicht nur vermittelt, sondern auch vorgelebt. Isa Hauenstein, Pädagogin an der humanistischen Grundschule, beschreibt die Praxis des Lebenskundeunterrichts.
Es gibt einen Rahmenplan, in dem die humanistische Lebenskunde als Unterrichtsfach aufbereitet ist. Aber wir arbeiten nicht nur in Kursinhalten, sondern vor allem situativ, wenn die Kinder mit aktuellen Fragen aus ihren Lebensinhalten zu uns kommen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kind erzählt, die Oma ist gestorben und wir dann direkt im Anschluss darüber sprechen.
In diesen Gesprächen bringen sich selbstverständlich auch die Kinder ein, die einer Religionsgemeinschaft angehören und die ja ebenfalls die Grundschule besuchen. Es gehört zu den Grundsätzen der Schule, dass Glaube und Religion akzeptiert und respektiert werden, genau wie der Humanismus akzeptiert und respektiert werden will. Isa Hauenstein sieht hier die humanistische Lebenskunde in einer Sonderstellung gegenüber dem konfessionellen Religionsunterricht.
Die wesentlichen Unterschiede sind, dass wir zwar den Kindern anbieten, die Auffassungen des Humanismus zu lernen, aber die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit natürlich sehr hoch geschätzt wird. Das heißt, die Kinder lernen, was es alles gibt, aber lernen auch, mit Unterschieden umzugehen und diese zu akzeptieren.
Bei den Eltern findet dieses offene Konzept durchweg positive Resonanz. Anfängliche Bedenken sind mittlerweile einer breiten Zustimmung gewichen. Jedes Kind kann sich frei seine eigene Meinung bilden. Nicht nur in der Theorie, sondern eben auch real, in der schulalltäglichen Praxis.
Der HVD möchte das Schulfach künftig auch als ordentliches Lehrfach nicht nur an der humanistischen Privatschule, sondern auch an staatlichen Schulen etablieren. Und zwar auf einer Ebene mit dem Religionsunterricht. Ein Antrag wurde bereits beim Kultusministerium gestellt. Er wird von vielen Eltern aus der humanistischen Grundschule unterstützt. Zur Ausbildung der Lehrer hat der HVD ein Ausbildungsinstitut gegründet. Im Studio begrüße ich jetzt Herrn Professor Thomas Moers. Er ist Direktor des Instituts für humanistischen Lebenskundeunterricht in Bayern. Guten Tag, Herr Moers.
Guten Tag, hallo.
Herr Moers, Sie begleiten seit Anfang des Jahres wissenschaftlich die Entwicklung des Schulfaches humanistische Lebenskunde. Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?
Naja, ich habe viele Jahre an der Uni Passau im Bereich praktische Philosophie, Ethik gearbeitet, mit einem Schwerpunkt im Bereich angewandte Ethik und hatte dort auch sehr viel zu tun mit den angehenden Ethiklehrern und Ethiklehrern. Und von daher habe ich den fachlichen Hintergrund für diese Tätigkeit. Ich arbeite gegenwärtig zum einen an einem Text zur Vorlage im Bayerischen Kultusministerium, der darauf abzielt, die Unterschiede zwischen humanistischer Lebenskunde und Ethikunterricht klarzumachen, auch als Information für interessierte Eltern. Und zum anderen an einem Konzept für einen Kurzlehrgang für interessierte Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach humanistische Lebenskunde in den Schulen unterrichten sollen.
Und an wen richtet sich dieser Lehrgang?
Natürlich primär an Lehrerinnen und Lehrer der humanistischen Schule bzw. der entstehenden humanistischen Schulen, aber auch an andere. Und sofern da Interesse besteht, möge man mit dem HVD Nürnberg Kontakt aufnehmen oder die entsprechenden Infos auf der Internetseite, auf der Homepage betrachten.
Herr Moers, worauf legen Sie in der Ausbildung besonderen Wert? Also welche persönlichen Voraussetzungen muss ein Lebenskundelehrer mitbringen?
Ich fange beim Letzteren an, bei den persönlichen Voraussetzungen. Mein Wunsch ist, und das ist auch das, was ich bis jetzt erlebt habe, dass es wirklich Herzblutpädagoginnen und Pädagogen sein sollten, denen es ein Anliegen ist, die Kinder gut zu unterrichten und ein gehaltvolles pädagogisches Konzept umzusetzen. Ich erwarte natürlich Offenheit von den Leuten, Offenheit für neue Methoden, Unterrichtsmethoden, Didaktik. aber auch für neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Das hängt damit zusammen, dass ich inhaltlich einen gewissen Schwerpunkt auf den aktuellen Neurowissenschaften legen möchte, also Gehirnforschung. Was natürlich auch eine persönliche Voraussetzung ist für die Lehrerinnen und Lehrer der humanistischen Lebenskunde, ist, dass es keine Leute sein sollten, die irgendeine starke religiöse Bindung haben. Also das wäre einfach ein Widerspruch in sich. Was die Ausbildung inhaltlich anbelangt, es wird natürlich um Geschichte des Humanismus gehen, um einschlägige philosophische Positionen, die mit diesem Humanismus verbunden sind, aber eben auch um die modernen Neurowissenschaften, die Gehirnforschung, was sich dann auch eben in den Inhalten niederschlagen wird.
Es gibt in Bayern ja schon das Schulfach Ethik. Man könnte meinen, Ethik deckt schon alles ab, was Lebenskunde vermitteln soll. Was macht das Besondere der humanistischen Lebenskunde aus?
Ja, das ist natürlich der Knackpunkt, auch in der Diskussion mit dem Kultusministerium. Es ist in der Tat so, dass sich inhaltlich humanistische Lebenskunde und Ethik vielfältig überschneiden. Aber wenn man sich das Curriculum des Ethikunterrichts in Bayern anschaut, dann stellt man fest, dass dieser Ethikunterricht doch letztendlich sowas wie die verkappte religiöse Erziehung ist, klarerweise, und zwar eine christlich-religiöse Erziehung. Was im Ethikunterricht zum Beispiel überhaupt nicht vermittelt wird, sind humanistisch weltliche Positionen oder die Geschichte des Atheismus. Das fällt völlig raus, sodass der humanistische Lebenskundeunterricht hier eine Lücke abdeckt. Zum anderen hat der Ethikunterricht ja das Problem, dass er sozusagen ein Sammelbecken für die ist, die aus dem Religionsunterricht rausfallen, die dann eben in Ethik gehen müssen. Das finde ich sehr defizitär. Und dann ist natürlich klar, der humanistische Lebenskundeunterricht beruht auf einem bestimmten Weltverständnis und Menschenbild, sodass das Ganze auch weltanschaulichen Charakter hat. Die humanistische Lebenskunde geht von einer säkularen Philosophie aus, von einer naturalistischen, materialistischen Philosophie. Hintergrund ist die allgemeine Evolutionstheorie und wir gehen davon aus, dass wir auf irgendwelche ominösen, höheren Wesen und Götter schlicht und einfach verzichten können.
In Berlin und Brandenburg wird das Fach schon unterrichtet und von fast 50.000 Schülern besucht. Gibt es Unterschiede in der Konzeption des Faches zwischen Berlin und Bayern?
Grundsätzlich werden wir uns auch in Bayern am Rahmenlehrplan orientieren, den Berlin ja entwickelt hat. Es wird sicher die ein oder andere Schwerpunktsetzung verschoben, aber was mir, wie bereits gesagt, sehr wichtig ist, dass ich den gesamten Unterricht sehr stark auf die aktuelle Neurowissenschaft stütze, denn ich bin der Überzeugung, dass hier sehr viele gehaltvolle Erkenntnisse über den Menschen gewonnen werden können, gerade auch über das sich entwickelnde kindliche Gehirn, sodass man daraus eine Reihe von sehr guten Schlüssen ableiten kann im Hinblick auf Methodik, Didaktik. Denn die Zielsetzung muss sein, kindgerechten Unterricht zu machen.
Herr Moers, zum Schluss ganz kurz, warum braucht Bayern ein Schulfach humanistische Lebenskunde?
Weil Menschen Werteerziehung brauchen. Das gilt gerade auch für die Grundschule. Wer sich ein bisschen auskennt im Punkto Gehirnentwicklung, der weiß, dass in den ersten 5 Lebensjahren bereits sehr, sehr viel festgelegt wird an grundlegenden kulturellen Mustern, an Wertemustern und dass das kindliche Gehirn darauf angewiesen ist, solche Wertemuster auszubilden, um sich in einem sozialen Umfeld gut und angemessen orientieren zu können. Und deshalb ist es nach meiner Überzeugung nicht nur sinnvoll, den Kindern hier eine entsprechende Orientierung zu vermitteln, sondern mittelfristig betrachtet halte ich es für ein Gebot der politischen Klugheit oder sogar Weisheit. Im Grunde genommen ein uralter Gedanke, bereits bei Aristoteles kann man nachlesen in seiner nikomachischen Ethik, dass von der möglichst frühkindlichen Tugenderziehung nicht vieles abhängt, so Aristoteles, sondern alles.
Vielen Dank, Herr Professor Moers, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Falls auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Antrag des HVD für den Lebenskundeunterricht in Bayern unterstützen möchten, dann können Sie das sehr gerne tun. Auf der Internetseite hvd-nürnberg.de finden Sie dafür ein Formular, das Sie herunterladen und an den HVD schicken können. Denn je mehr Unterstützung es gibt, desto besser. Und nun die Kurzmeldungen.
Nürnberg. Die Humanistische Akademie hat den 3. Band ihrer Schriftenreihe vorgelegt. Sie trägt den Titel Armut, Aspekte sozialer und ökonomischer Unterprivilegierung. Die 10 Beiträge des Bandes werfen einen interdisziplinären Blick auf die aktuelle Debatte um den sozialen Abstieg von immer mehr Menschen und dessen Folgen. Regensburg. Im kommenden Frühjahr wird nun auch in Regensburg eine humanistische Kinderkrippe eröffnen. Die Einrichtung wird 40 Betreuungsplätze bereitstellen und somit eine der größten Krippen Regensburgs sein. Eine große Freifläche steht zur Verfügung und auch innen gibt es viel Platz zum Spielen und Lernen. In der Krippe werden 10 neue Arbeitsplätze entstehen, für die noch Bewerbungen entgegengenommen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet. Nürnberg. Ein voller Erfolg war die Tagung »Die Fruchtbarkeit der Evolution – Humanismus zwischen Zufall und Notwendigkeit«, die im Mai im Nürnberger Planetarium stattfand. Sie war anlässlich des Darwin-Jahres vom Turm der Sinne organisiert und in Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung und der Humanistischen Akademie Bayern durchgeführt worden. Über 200 Besucher verfolgten die Vorträge des Religionskritikers Michael Schmidt-Salomon, des Naturphilosophen Gerhard Vollmer, des Evolutionsbiologen Franz Wuketits, des Wissenschaftsautors Ernst-Peter Fischer und etlicher weiterer Referenten. Einigkeit bestand darin, dass ein zeitgemäßer Humanismus die Stellung des Menschen in der Natur bestimmen und sich dabei auch an biologischen Erkenntnissen orientieren muss. Umstritten blieb jedoch zum Beispiel, ob Religiösgläubige, die gleichzeitig die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie akzeptieren, inkonsequent sind und ob man künftig lieber einen Evolutionstag statt Christi Himmelfahrt feiern sollte. Aber was wäre eine Tagung ohne spannende Debatten?
Nun zu einem ganz anderen Thema. Patientenverfügung, Selbstbestimmung am Lebensende, sterben lassen – in diesen Tagen hat der Gesetzgeber einen langen Streit beendet. Der Bundestag hat endlich eindeutige Regeln für Patientenverfügungen beschlossen.
Bis zuletzt haben die Parlamentarier um dieses Gesetz gerungen und dabei grundsätzliche ethische und verfassungsrechtliche Debatten geführt. Über 6 Jahre lang. Am Ende folgten der Vorlage des SPD-Abgeordneten Joachim Stünker, ein Großteil der SPD-Fraktion sowie viele Abgeordnete der FDP, Linken und eine Reihe von Grünen. Die Kirchen versuchten, diese liberale Regelung bis zuletzt zu verhindern. Der HVD dagegen begrüßt die neue Regelung ausdrücklich. Denn das neue Gesetz schafft mehr Rechtssicherheit für Patientenverfügungen. Es sieht vor, dass der Arzt dem schriftlichen Willen des Patienten folgen muss, und zwar unabhängig von Art und Stadium einer Krankheit. Also auch, wenn das unter Umständen den Tod des Erkrankten bedeutet. Eine notarielle Beglaubigung der Verfügung ist unnötig. Allerdings muss sie jetzt schriftlich vorliegen. Die Situationen, in denen Ärzte den speziellen Wünschen des Patienten folgen sollen, müssen konkret beschrieben sein. Nach Möglichkeit soll ein Vertrauter als Bevollmächtigter benannt werden, der im Falle eines Falles die Verfügung zur Geltung bringt. Der HVD erwartet, dass nun der Beratungsbedarf für Verfügungen steigen wird. Auch rechnet er damit, dass viele Ratsuchende ihre schon bestehende Verfügung überprüfen lassen wollen. Beratungsstellen dazu gibt es bei der Deutschen Hospizstiftung und dem Humanistischen Verband. Von beiden Organisationen wird Hilfe bei der Überprüfung bestehender Patientenverfügungen angeboten. Die Hospizstiftung hat eine Schiedsstelle bei Konflikten eingerichtet. Die medizinethische Beratung des HVD bietet ähnliche Leistungen bis hin zur Vertretung im klinischen Ethikkonzil. So auch in Nürnberg. Interessenten können sich an die dortige Geschäftsstelle des HVD wenden.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende des humanistischen Magazins angekommen. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und zwar am 25. Oktober wieder um 7.05 Uhr auf Bayern 2. Alle Beiträge dieser Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite www.hvd-nürnberg.de als Podcast zum Download und Nachhören. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.